klar ist sie Kamuschka und der Leading Character der ganzen Geschichte. Das wird sie auch mal bleiben und ich bin der Mann von
Social Talk. Wir haben die Trends im Blick. Im Social Talk Podcast holen wir Creatorinnen, Brands und Branchenexpertinnen ans Mikrofon und enthüllen, was die Social Media Branche wirklich interessiert.
Wer sind die Personen hinter den Social Accounts? Was geht im Daily Business bei viralen Brands ab? Und wie bleiben Unternehmen weiterhin auf den Socials relevant? Das und mehr gibt's hier im Social Talk mit Jesse und Martin.
Niklas, herzlich willkommen in unserem Podcast, zum Social Talk Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Danke.
Niklas, du bist Co-Founder des Modelabels O April. Du bist Geschäftsführer von Karma Friends GmbH. Du bist selber Content Creator. Du und deine Frau, ihr habt auch nochmal ein Creator-in-Management gegründet. Mhm. Wenn du dich jetzt selber nochmal beschreiben müsstest und auch gerade deinen beruflichen Fokus, was machst du?
Also, wir können festhalten, ich bin beruflich schizophren. Ich bin ganz viele und ich frage mich ganz oft, wer sind wir und was machen wir hier eigentlich? Es ist wirklich unterschiedlich. Ich bin all das, aber phasenweise mal mehr das eine, mal mehr das andere. Je nachdem, wo ich gerade gebraucht werde oder wo ich das Gefühl habe, da braucht man ein wenig organisiertes Chaos, weil das bin ich. Also ich bin derjenige, der impulsiv Ideen reinbringt. Ich muss aber auch Projekte ganz oft wieder einfach loslassen. Und dementsprechend bin ich irgendwie Teil von allem. Und bin ja auch Creator, also auch Influencer wider Willen, habe da selbst eine eigene Reichweite inzwischen und bin jetzt mit Podcast und Co. und was ich nicht auch all mache. Und gerade würde ich sagen, bin ich mehr der Niklas, der so ein bisschen das Rampenlicht sucht, um an der Seite seiner Frau auch da zu existieren. Mhm. Also das bin ich ja auch.
Okay, also Chaos als Strategie, würde ich jetzt mal so sagen.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mein Erfolgsgeheimnis, was jetzt so das angehen würde, wo ich sage, was bringe ich mit? Ja. Ich bring dir Chaos, aber im Chaos steckt halt auch ganz oft irgendwie Kreativität, Ideen, ja. Idee und halt auch wieder dann Neustrukturierung, die dann wieder auch vielleicht voranbringt.
Du hast es eben schon gesagt, ihr seid auch neuerdings im Podcast-Game angekommen, so von Podcast zu Podcast. erzähl mal, wie läuft das? Warum habt ihr euch für das Medium entschieden? Nie und immer. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes, könnt ihr mal reinhören.
Sehr cool. Ja, dann haben wir noch ein paar mehr Hörer. Das ist ganz gut, immer zum Start. Also wir sind jetzt bei Folge, ich weiß gar nicht, wann jetzt die Folge kommt, aber wir sind gerade frisch gestartet. Ja. So viele Folgen sind es noch nicht. Warum wir es jetzt machen, ich glaube, lange Zeit habe ich irgendwie gedacht, naja, es braucht keinen weiteren Podcast. Mhm. Das habt ihr ja auch gefühlt gedacht und habe gesagt, boah, jetzt noch ein Podcast. Aber wir sehen natürlich, dass A, das ein weiterer Wachstumsmarkt ist. Also wir sehen, dass die Audience das gerne hört und auch die jüngere Zielgruppe es gerne hört. Wir haben das Gefühl gehabt, dass wir viele Dinge zu sagen haben, die wir so noch nicht sagen können oder nicht sagen können, weil sie nicht den Raum haben. Also das Medium gibt einem ja auch mal Zeit, mal vielleicht 2, 3 Sätze mehr zu sagen, als irgendwie schon, oh, die 60 Sekunden sind um, jetzt muss die Story hoch. Und auf manche Dinge will ich auch erstmal gar kein Feedback haben. Und das war so, wo wir gesagt haben, hey, das klingt doch eigentlich immer gut, wollen wir es machen? Plus, und jetzt kam der weitere Faktor, wir erleben natürlich gerade auch über TikTok, dass Podcasts und vor allem Nischen-Podcasts, das sind wir jetzt nicht unbedingt, aber Podcasts neue Audience erzielen können oder erreichen können, indem sie über Clippings, über Ausschnitte aus ihrem Podcast, die dann über TikTok vervielfältigt werden, dass dann da einfach Leute erreicht werden, die du vielleicht mit deinem eigenen Podcast sonst nicht erreichen würdest. Mhm. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist das ein Weg, auch nochmal Leute andersrum kennenzulernen. Also die uns irgendwie über TikTok und dann über den Podcast kennenlernen und uns dann auf Instagram folgen. Okay. Weil man muss schon sagen, Wachstum ist natürlich auch immer noch für uns ein Thema, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir außerhalb der Plattform wachsen, aber wie schaffen wir es auch vielleicht nochmal innerhalb von Instagram und unserem eigenen Kosmos zu wachsen.
Mhm. Ihr habt ja auch Video, also ihr schneidet ja den Podcast auch videomäßig mit für Promo-Zwecke, soweit ich weiß, noch nicht als Videopodcast. Ist es ein anderes Medium? Ist Audio ein anderes Medium? Fühlt sich das vielleicht etwas intimer an als die 60 Sekunden Video in einer Story oder eine Reel-Produktion?
Total. Also es ist natürlich immer was ganz anderes, wenn man auf einmal Zeit hat zu reden und dann aber auch merkt, okay, ich kann die Sequenz jetzt nicht 15 Mal neu machen. Also ich mache das nicht nochmal und denke nochmal dran, und da war was und dann lade ich es dann irgendwann ja auch hoch, weil ich muss schon sagen, der meiste Content, der irgendwie abgeloadet wird, wurde von demjenigen, der ihn macht, schon 12 Mal gesehen und auch 12 Mal vielleicht nochmal neu aufgenommen. Das ist bei einem Podcast, wenn du in so einem Dialog bist mit jemandem, nicht möglich.
Ja.
ich muss dazu sagen, ich hatte in der Vergangenheit schon verschiedene Podcasts, Projekte mal mit meinem Vater, das dann mehr oder weniger erfolgreich war oder auch Gastauftritte in Podcasts. Das ist jetzt nochmal was anderes, weil auch das nochmal eine andere Seite an uns ist, dieses Miteinander. Mhm. Und ich finde, dass dadurch, durch dieses Clipping jetzt nochmal, klar, faktisch nochmal ein ganz anderer Content-Output ist, der für uns deshalb auch funktioniert, weil wir sagen, wir haben halt clevererweise jetzt ein Content-Piece, was wir produzieren, nämlich den Videopodcast, bei uns jetzt noch nicht als Video-Ganzfolge, sondern für die Clippings nehmen wir es mit zwei Handys auch noch auf,
ja,
und bespielen damit aber auch TikTok und Instagram.
Ja.
Das heißt, wir haben auf einmal diese Wiederverwertung von Content, die immer wichtiger wird, weil wir das sehen bei den großen Streamern, die quasi auch eigentlich ein Video auf Twitch, die gehen da live, das nehmen sie und packen das Highlight-Ding davon auf YouTube und daraus nehmen sie dann nochmal Highlights und packen das auf TikTok. Das heißt, du willst inzwischen auf so vielen Plattformen stattfinden,
ja,
aber dann musst du auch Content erzeugen, der das ermöglicht. Und ich glaube, das ist halt aktuell mit Podcasts sehr gut möglich, Videopodcast möglich.
Ja. Du hast eben ganz schön gesagt, Influencer wider Willen. Mhm. Neben deiner Frau, wie oft hörst du eigentlich Niklas Kroll, der Mann von Kamuschka oder Carmen? Also für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, du bist verheiratet mit Carmen.
Mhm.
Carmen vielleicht dem einen oder anderen noch mal besser bekannt als Kamuschka, eine der, ich sag's mal ganz salopp, OGs des Influencing Games, eine Institution
in der deutschen
Social Media Welt. Ich hoffe, Carmen ist mir nicht böse, dass ich das so gesagt habe. Aber wie oft hörst du dieses Mann von Kamuschka? Wie viel Plan und Ziel ist jetzt dieses daneben und eventuell nicht dahinter, was es vielleicht vorher war? Oder war es vielleicht nie so?
Also ich höre das tatsächlich sehr oft, aber ich muss sagen, ich bin da auch ziemlich stolz drauf, deswegen höre ich es auch sehr gerne. Also ja, es ist nicht für mich abwertend, dass mich jemand als Mann von Kamuschka identifiziert, weil ich dann denke, ja cool, du kennst mich also und ich weiß, dass du mich über einen Weg kennst, den ich sehr, sehr appreciate. Schlimmer wäre es, wenn du mir sagen würdest, du bist doch der Typ von meiner Schule früher, weil dann denke ich mir, oh, da war ich noch ein Arschloch. Da bin ich wirklich noch irgendwie in meiner Jugend gewesen und habe vielleicht nicht nur coole Dinge gemacht, mache ich heute auch nicht, aber ich bin schon auf ziemlich viel stolz, was wir ja machen und vor allen Dingen auf meine Frau stolz. Und wenn die Leute mal auch so gucken und sagen, naja, was ist eigentlich jetzt deine Rolle da auch und wieso, ne, also Mann von, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, weil wir sind so ein bisschen, also ich bin Fußballfan und in der Fußballanalogie zu bleiben, kam ist unser Harry Kane, also die ist unser Starstürmer, das ist vollkommen okay, die steht da vorne und macht die Bude rein und das macht die auch so gut wie kaum einer. Ja. Und ich darf dann immer mal wechseln, ich bin irgendwo im Mittelfeld und spiele halt die Bälle zu und bin da aber unfassbar glücklich, weil am Ende ist es immer ein Teamerfolg. Und so lebt Carmen das halt auch. Also die ist nicht so, dass die sagt, Leute, wer seid ihr eigentlich? Ihr habt damit nichts zu tun, sondern sowohl in unserer Ehe als auch in unserer Geschäftsbeziehung lässt sie mich schon spüren, dass sie weiß, dass ich da einen großen Anteil daran habe. Sie sagt immer, dass das unser Ding ist, dass wir das zusammen gemacht haben. Klar ist sie Kamuschka und der Leading Character der ganzen Geschichte. Das wird sie auch mal bleiben und ich bin der Mann von. Aber ich bin gerne der Mittelfeldstratege oder der Trainer, der dann an der Seitenlinie steht und sagt, heute machen wir das Ding aber mal von links rein.
Also Match made in heaven, so gesehen.
Das würde ich tatsächlich inzwischen so sagen. Nicht von Anfang an, weil ich muss auch sagen, nichts, was man startet, ist direkt wow, rosa-rote Brille, sondern wir haben uns auch erstmal reinfinden müssen und wer unsere Historie verfolgen will, ich bin froh, dass, glaube ich, RTL 2 U nicht mehr verfügbar ist, weil da gab's, wir haben zusammen gevloggt, wir haben damals so gestartet, dass wir für RTL 2 gevloggt haben. Und da steckt ziemlich viel Entwicklung hinter. Also ist es immer ein Prozess. Und deswegen haben wir da irgendwo auch dran gearbeitet, das auch immer wieder zu erzielen, dass wir das heute sagen können, ja, es ist ein Match made in heaven.
Trennt ihr denn Privates und Berufliches? Also ihr habt zusammen gegründet, ihr lebt obviously zusammen, ihr habt ein Kind gemeinsam, ihr macht beruflich sehr, sehr viel zusammen. Wie wir euch auch kennenlernen durften durch verschiedene Projekte, ihr habt ja auch ein bisschen Strategie in den Companies umgestellt, eine neue Geschäftsführerin seit letztem Jahr, die auch sehr eng in der Zusammenarbeit ist. Ja, das merkt man und sieht man. Ist das Geheimnis? Vielleicht gar nicht so strikt zu trennen, so 9-to-5 off the clock, wann ist Business, wann ist Private und wie ist das? Ist das so der geheime Hack hinter eurem mittlerweile schon Imperium?
Also ich glaube, dass es sicherlich ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist, weil wir, wenn man mit seinem Partner zusammen gründet und arbeitet, egal in welcher Branche, dann hat euer Office keine Arbeitszeit. Also dann ist es halt so, dass dann teilweise ihr abends im Bett nebenan liegt und dann hast du eine brillante Idee und der andere will es schon gar nicht mehr hören, aber du hast halt deinen Sparringspartner da und du weißt, okay, das können wir umsetzen. Und es sind natürlich auch die Momente, keiner kennt sie so gut wie ich und ist so nah dran wie ich. Ich weiß, wann ich Gas geben kann und wann ich mal ein Tempo rausnehmen muss. Das kann funktionieren. Es hat natürlich die große Gefahr, sich da komplett dran zu verbrennen und auch, dass das dann irgendwann genau einfach auch nach hinten losgehen kann. Dementsprechend, wir trennen Berufliches und Privates, meistens aber eher, dass wir versuchen, in unserem Beruflichen weniger Privaten, statt dass wir auch irgendwie jetzt, also das gar nicht jetzt nur zu sehen auf die Plattform, weil ich muss schon sagen, die Creator, die zeigen schon ziemlich viel.
Ja.
Klar, da kam auch immer so gerne, ja, passt mal auf, wenn wir jetzt irgendwie die, mal addieren, wie viele Storys ich hochlade, dann sprechen wir nachher über 20 Minuten oder 11 Minuten max, die das ein Ausschnitt aus meinem Leben sind. Dazwischen passiert ja ganz viel. Und wenn man jetzt mal gucken würde, würde man sagen, naja, so, also wir haben es irgendwann mal erzählt, wir haben es auch mal auf einem Festival für einen Kunden, einen Job, da haben wir uns mal gestritten, es war nicht cool. Aber ansonsten kriegt man von uns relativ wenig mit, ob wir uns jetzt streiten oder nicht. Und to be honest, wir streiten natürlich auch. Also das ist ja ganz klar. Aber das sind halt unsere Privatsphären. Da siehst du uns halt eben nicht und da sitzt dann auch nicht Carmen und macht dann nachher die Story auf und heult und sagt, der Niklas ist so ein Arschloch, der hat gerade irgendwie das gesagt und wie, da haben wir unsere privaten Bereiche. Genauso klar. Mit unserer Tochter. Es gibt halt unsere Bereiche, die sind deutlich kleiner als die vielleicht von anderen Menschen, die nicht im Internet leben. Und für uns ist es aber viel wichtiger, auch immer wieder abzugrenzen, wo findet denn jetzt beruflich und privates dann mal eine Abgrenzung, nämlich zum Beispiel im Umgang mit unseren Mitarbeitenden. Also da ist es schon so, dass wir sagen, naja, mit denen gehe ich jetzt privat nicht auch noch essen.
Okay.
Und so, weil das habe ich früher gemacht, weil ich wollte immer so ein Chef sein, der cool und die sind alle mit mir befreundet. Und dann habe ich auch festgestellt, die haben WhatsApp-Gruppen ohne mich und da wird hauptsächlich drüber gesprochen, wie nervig ich bin. Verstehe ich.
Ja.
Und natürlich war es auch eigentlich immer so, dass ich morgens in der Story bei Carmen noch in Unterhose stand und der Termin ging um 10 los und ich kam um 9:45 und habe gesagt, sorry, war noch im Stau. Und die sagen, nee, warst du nicht. Haben wir doch gerade in der Story gesehen, wo du warst. Also es geht halt nicht. Dass ich muss halt schon lernen, der Niklas wird immer eine öffentliche Person sein.
Ja.
Und ich muss trotzdem dann das Berufliche ein bisschen abtrennen davon, indem ich sage, hier ist eine Grenze, wir können halt nicht befreundet sein. Also,
ja, verstehe.
Ja. Ja, spannend, gerade im Beruflichen. Also ich kenne das auch von mir, dass, also ich, ja.
Wir haben auch Gruppen,
wir arbeiten
ohne dich,
auch,
ja.
Wir haben auch, die Firma auch
sehr Gruppen. Viele.
Die werden
sehr
heute,
viele sogar.
Die werden sofort aufgelöst, ja, ja. Sofort.
Ist auch vollkommen in Ordnung, aber dass ich zum Beispiel auch das kenne, dass ich Nachrichten, die schreibe oder E-Mails zurückstelle, um sie am nächsten Morgen zu schreiben, um Leuten nicht allzu spät zu schreiben. Und gerade wenn man dann, wie du ja auch mal gesagt hast, hey, die produktivste Zeit ist oft mit Carmen oder in der Zusammenarbeit im Endeffekt auch in der Geschäftsführung. Dann, wenn die anderen nichts von einem wollen, so, das kennen wir ja auch allzu gut, ist es dann manchmal schwierig, wenn man dann in so einem Arbeitsmodus ist, nicht nur alleine, sondern in dieser Symbiose zu Hause noch irgendwie. Also wie geht man dann oder wie schützt man MitarbeiterInnen, um denen nicht noch um 21, 22 Uhr Ideen mit Nachrichten reinzufeuern? Oder passiert es doch manchmal und dann kommt so ein, ey, Dude, morgen.
Ja, also ich glaube, da ist meine Frau tatsächlich noch schlimmer als ich, weil ihre Arbeitszeit eben so ist. Also die macht halt abends um 8 dann Community-Management und sitzt dann quasi da. Und ich hatte in unserem Podcast auch letztens eine schöne Anekdote erzählt, da waren wir zusammen im Fußballstadion und ich kam mal mitgenommen zum Spiel 2030 gegen Leipzig. Es war ein Flutlichtspiel, super geil, geile Stimmung. Und dann schrieb ein Freund mir, der 4 Reihen hinter uns saß, sag mal, guck deine Frau das Spiel eigentlich? Und ich gucke rüber und die sitzt da und die ersten 45 Minuten nur am Handy. Und dann habe ich gesagt, was machst du? Community Management. Ich habe doch jetzt mal Zeit. Und dann habe ich so, das ist doch nicht dein Ernst. Und natürlich fällt dann aber in dem Moment ihr auf, okay, die fragen, 7 Leute fragen jetzt nach der Größe von dem Rock und keine Ahnung was. Dann gibt sie das ans Team weiter und sagt, Leute, so, in dem Moment will sie es auch einfach loswerden. Ich muss, also wir haben gelernt, damit zu arbeiten. Ich bin Chaot, aber ich bin kreativer Chaot, der sich an Regeln und Strukturen halten muss, weil ich bin nicht Künstler. Carmen ist die Künstlerin. Das ist ein bisschen jetzt nicht Rockstar, aber die darf auch ohne Regeln. Wenn die um 1 Uhr einen Impuls hat, dann haut die das rein und alle wissen im Hintergrund, das
okay.
Machen wir morgen
ja.
Und das nehmen wir dann so, wie es ist. Und wer will, wir müssen gucken, dass wir Grenzen einhalten und genau dafür haben wir uns ja eben dann im letzten Jahr die Geschäftsführung geholt. Ja. Die 2 Mädels, also sowohl bei O'April als auch bei Management und eben das ist ja dann auch jetzt Teil der neuen Struktur, die man sagen muss, da trennen wir auch teilweise beruflich privat, weil wir uns da trennen. Also ich bin nicht Gesellschafter und Teil von Carmens Unternehmung. Die ist Chefin von allem. Carmen gehört immer mehr als mir, weil sie, finde ich, immer auch der Leading Character ist, den man braucht im Zweifelfall. Also mich kann man ersetzen, Carmen glaube ich nicht. Aber es ist auch vor allen Dingen wichtig, dass es einen Bereich gibt, in dem sie alleine herrschen darf und dem dann quasi mit Christina, das ist unsere Geschäftsführerin, die ihr auch kennt, mit der wir die Projekte auch gemeinsam gemacht haben, mit ihrer Art Ruhe reinbringt und wo dann einfach gesagt wird, komm, da kann ich mit dir nicht drüber reden, das musst du mit Christina bitte klären. Und so haben wir dann auch ein bisschen dieses, okay, die hat dann dieses, also da darf Kam alles abladen, da auch um 1 Uhr und die sagt dann, so, und morgen um 8 kriegt das Team dann im Trello-Board eine Karte und weil.
Strukturiert das ein bisschen für das Team.
Uns umerziehen, das wirst du nicht mehr hinkriegen.
Ihr hattet ja auch viel Zeit, euch jetzt so aufeinander einzuspielen, würde ich mal sagen. Ihr macht das Ganze ja schon mehrere Jahre jetzt. Mhm. Martin würde OG sagen. Carmen ist wirklich jemand, die ja gefühlt von Tag 1, zumindest bei Instagram, extrem aktiv war. Wie würdest du sagen, schafft ihr es auch immer wieder, nicht an Relevanz zu verlieren? Also ich kann mir vorstellen, es ist sehr tempting, immer wieder, wenn neue Plattformen kommen, wenn sich der Social-Kosmos verändert, jeden Trend mitzugehen, jede neue Plattform abzugreifen. Wie schafft ihr es, bei euch zu bleiben, aber trotzdem eben auch relevant zu sein und den Marktveränderungen auch irgendwie gegenüber zu stehen?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass das auch echt eine Aufgabe ist, vor der wir immer wieder stehen und sagen, weil Relevanz behalten, du hast nicht einmal Relevanz und dann hast du eine Plattform für dich erobert und das ist jetzt so, sondern das kann auch relativ schnell irgendwann auch abnehmen, weil du ja nicht auch auf der Plattform mit Trends gehst. Also wir haben ja schon nicht nur die Challenge innerhalb von Instagram, sondern auch außerhalb, dann zu gucken, okay, müssen wir jetzt TikTok machen, müssen wir jetzt Podcast machen, was ist mit LinkedIn? Und das identifiziere ich schon auch als meine Kernaufgabe, Reibung zu erzeugen. Also es ist wirklich immer dieses so, ich nerv die Leute dann einfach. Ich sage dann, wir müssen machen und ich, dass sie es Impuls geben, Chaos erzeugen, ungemütlich sein und dann wieder neu zu strukturieren. Wir machen viel, das heißt noch lange nicht, dass wir die Dinge gut machen. Also ich meine, wenn mich Leute fragen, und macht ihr TikTok? Ja, wir machen TikTok. Und wie viele Follower habt ihr? 83.000. Dann denken sich jeder, ach, auf TikTok hat man doch aber irgendwie Millionen immer. Da sagt doch jeder irgendwie gefühlt Millionen. Da gibt es irgendwelche Leute, die bei Aldi in der Kasse sitzen, die haben Millionen. Wieso habt ihr denn nicht so viele? Und ich sage, keine Ahnung. Das versuche ich rauszufinden, warum wir nicht so viele haben.
Ja.
Aber trotzdem müssen wir auch immer gucken, dass wir dabei trotzdem wir selbst bleiben. Also wir starten halt nie bei null und machen morgen irgendwelche sexy Tanzmoves oder machen irgendwelchen Content, der halt meiner Meinung nach funktionieren kann, sondern er muss zu Carmen passen.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, was können wir tun? Wie können wir Relevanz behalten? Und was können wir machen, um diesen Megatrend, ein Content, verschiedene Plattformen auch abzudecken, damit wir auch mit den Zeitressourcen von Carmen vernünftig umgehen. Mhm. Also habe ich dann gesagt, ey, lass uns vloggen. Und wer könnte Carmen besser vloggen als ich? Weil ich bin ja jeden Tag da und da fühlt sie sich wohl. Also haben wir ein neues Format impliziert, das heißt Vlog. Wir vloggen jetzt auf Instagram, wo ihr sagt, wieso denn auf Instagram? Die Leute gucken doch gar nicht so lange. Ich sage, ist mir egal. Die Leute sollen halt, dann gucken wir, probieren wir es aus. Und es funktioniert. Die Leute gucken sich 7 Minuten Video am Stück hochkant inzwischen an. Ich sage, okay, dann übernehmen wir das und packen es auf TikTok. Dann haben wir zum ersten Mal ein Format gehabt, was auch für uns funktioniert, in unserem Kosmos und Reichweite. Also da kriegen wir jetzt 150.000 bis 200.000 Aufrufe auf die verschiedenen Vlogs. Es produziert sich einfach cool. Also das ist dann immer so, wir schaffen Reibungen, wir nerven und dann gehen wir voran und probieren halt aus. Und mal funktioniert es besser, mal weniger. Wir haben kein Patent darauf, dass das ewig funktionieren wird. Vielleicht holt es uns irgendwann auch ein und keiner will mehr die 40-Jährige kamen und den 40-Jährigen Niklas folgen. Vielleicht haben wir bis dahin aber auch irgendwie
im Hintergrund vielleicht auch schon andere Projekte und Unternehmen geschaffen.
Ja, ich glaube, das ist immer der Punkt. Man muss auch gucken, wofür macht man es eigentlich wirklich. Mhm. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, wir machen es ja einfach gern. Also es ist ja eine Leidenschaft. Auch wenn man merkt, hey, das tut auch manchmal weh und es nervt, dass man teilweise mal Feedback bekommt, was nicht so schön ist. Aber es ist ja auch etwas, was schön ist, dass man mit so vielen Menschen im Austausch gehen darf. Also egal, in welcher Stadt ich bin, wenn ich meine Community frage, habe ich immer eine Antwort auf eine Frage. So, weil es immer da draußen Leute gibt. Das heißt, mit großer Reichweite kommt nicht nur große Verantwortung, sondern auch extrem viel Möglichkeit. Also ich kann halt wirklich plötzlich sagen, ich will einen Burgerladen machen. Dann kann ich halt auch einen Burgerladen machen und der würde wahrscheinlich sogar gut besucht werden. Und das ist ja etwas, was man ja auch behalten will.
Ja, okay. Also lieber try and error und vielleicht auch mal wieder was verwerfen, als es nicht zu machen und nicht zu probieren.
Naja, also man muss schon natürlich auch gucken, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit dann in so Projekten dann auch beibehält, weil die Community, ich nehme die ja jedes Mal mit und das ist so ein bisschen, kennt man ja auch, so Freunde, die einem ständig versprechen, sich zu ändern oder zu verbessern, das heißt, der kommt jedes Mal zu spät. Okay. Und dann sagt er, ja, passiert mir nicht mehr, ich habe jetzt eine neue Uhr gekauft, nächstes Mal komme ich nicht zu spät. Dann kommt er wieder zu spät, sagt er, ah, ja, jetzt habe ich mein Handy in meinem Wecker, ich komme nicht mehr zu spät. Und irgendwann glaubst du mir nicht mehr.
Ja.
Und diesen Moment dürfen wir auch nicht erzielen mit okay. unserer Community. Die glaubt uns ja jedes Mal, dass wir jetzt etwas anfangen, was wir auch durchziehen wollen. Ein ja. Podcast, wenn wir jetzt nur 6 Folgen machen und dann merken, naja, nervt uns eigentlich total, wenn wir miteinander reden und wir haben uns auch gar nichts zu sagen. Dann besser nicht machen,
okay.
weil dann sagt deine Community, was soll ich, wenn du nächstes Mal wieder sagst, Leute, jetzt habe ich was Neues,
ja.
dann denken die auch, nee, also es ist schon so ein bisschen, wir verproben die Dinge auch, wir überlegen uns das wirklich gut und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir inzwischen echt ein Team sind, also wir sind nicht nur Cam und ich, sondern da gehören inzwischen auch Menschen, ob auf Freelance-Basis oder Festanstellung dazu, die bei uns Aufgaben übernehmen, mit denen ich einfach viele Dinge intern schon verproben kann und wenn ich sage, wir machen einen Podcast, dann setzen wir uns nicht heute hin und sagen, wir machen einen Podcast, sondern im Hintergrund läuft das Team los und guckt, auf welcher Plattform kann es laufen. Wir führen Gespräche mit allen Vermarktern, wir gucken, wer hat schon einen Podcast gemacht, wer könnte uns helfen, welches Equipment brauchen wir. Diese Dinge klären wir alles vorher ab, damit es dann auch in der Qualität kommt, die dann vernünftig ist, weil man muss schon sagen, die Zeit des Lernens ist leider auch vorbei. Also wir können nicht mehr hingehen und sagen, ich lade einfach mal hoch, am Anfang ist der Ton kacke, wir machen das mit den iPhone-Kopfhörern und dann gucken wir mal. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir dann in der nächsten Staffel uns verbessern, sondern du musst inzwischen, egal was liefern. Du machst, liefern. Ja.
Was ich total cool finde für mich, also wir diskutieren ja grundsätzlich immer so viel, gerade gesellschaftlich wird ja diskutiert über das Qualitätsversprechen Made in Germany.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt ja ein Qualitätsversprechen, das ist so Made by Carmen. Mhm. Also ich habe sehr das starke Gefühl, dass, also weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also sei es das Kinderbuch, was meinem Sohn auch sehr gut gefallen hat, auch natürlich durch diese gemeinsame Heritage aus Polen, die ich ja auch mit Carmen irgendwo teile, aber auch O'April oder die Zusammenarbeiten, die ihr macht oder auch das, was wir euch ja auch kennenlernen durften an der Qualitätsarbeit im TOC, ja.
Mhm.
Also man merkt, da ist ja nicht nur Passion und Leidenschaft irgendwie dahinter, sondern auch immer ein Gedanke an Nachhaltigkeit und das Produkt, was mit diesem Namen Carmen und oder Karmuschka oder mit eurem Setup an Companies in Verbindung gebracht werden muss, das muss halt einfach ein Qualitätsversprechen abgeben, sodass die Leute wissen, wenn es daherkommt, dann macht man es auch. Belastet das manchmal auch? Also macht es Kooperationen und Zusammenarbeiten schwieriger? Wir sehen ja durchaus in der Creator-Welt manchmal Sachen, wo man sich denkt, boah, okay, ja, cool, aber wie schwer ist es dadurch im Endeffekt Projekte auf die Straße zu bringen? Ich könnte mir vorstellen, es dauert dadurch länger, ist komplizierter, ist schwieriger, kostspieliger und manchmal so eine Margenkalkulation vielleicht dann doch nicht so wie bei schnell produzierter Fashion.
Also es ist definitiv anstrengender. Wir sind auch anstrengender für unsere Partner. Das tut uns unfassbar leid, aber das ist dann natürlich auch ist dann halt der Punkt natürlich, wo man dann manchmal auch dann sagen muss, naja gut, also dafür kriegst du halt dann das Qualitätsversprechen Made by Carmen, weil klar, du arbeitest oft mit externen Dienstleistern zusammen und die geben ihr Bestes. Wenn das dann aber nicht zufriedenstellend ist, Dann muss nach Lösungen gesucht werden. Ein aktuelles Beispiel, wir arbeiten gerade intensiv an einem Parfum-Lounge, auch bei unserer Modemarke O'April. Und kam, ist der Blauton nicht perfekt genug vom Flakon. Und dann stehen wir da und sagt das Team, ja, aber kam, dann müssen wir das wahrscheinlich verschieben. Also dann werden wir nicht, dann sagen, ja, was soll ich machen?
Ja.
Ich werde jetzt nicht im Parfum launchen, was mir nicht gefällt.
Wenn ich nicht glücklich bin. Ja.
So, also dieses No regrets. Wir werden es halt irgendwie nicht auf den Markt bringen und dann bereuen, sondern ich möchte da halt hinterstehen und auch in einem Jahr noch drauf schauen und gucken, weil das ist das, was die Leute dir dann auch glauben. Und das ist ja auch, was wir den Leuten ja auch versprechen, dass wir das wirklich feiern. Und viel zu oft erlebe ich ja auch in Zusammenarbeiten mit Marken dann, dass man sagt, wir machen das. Dann gibt es irgendwo im Prozess auf einmal eine Änderung oder etwas, was dann nicht so funktioniert, wie es dann sagt, ja, wir machen es einfach trotzdem, ist doch egal. Und wenn dann ein Creator sagt, ja, dann hat man meistens schon das Problem, dass er dann, wenn die Community das Feedback gibt und sagt, naja, das ist jetzt aber nicht so toll, sagt, ja, dann kann ich es jetzt auch nicht mehr bewerben. Und dann nicht mehr, das ist ja blöd. Also deswegen, wir sind da manchmal selber anstrengend. Ich wünschte mir auch, dass wir manchmal auch die Dinge einfacher sehen könnten und nicht irgendwie noch 2 Tage vor dem Event dann sagen, ach, jetzt müssen wir nochmal mit anpacken. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir natürlich immer einen gewissen Wunsch haben, auch nur mit den Besten zu arbeiten.
Ja.
Deswegen suchen wir uns dann halt auch, wenn wir selber Events machen, auch auf deine Empfehlung hin, nicht eine Agentur aus, die wir jetzt irgendwie schon kennen, sondern sagen, ey, wenn die wirklich gut sind, dann testen wir die und dann führen die Gespräche und dann ist es am Ende ZWZW geworden, weil die gesagt haben, weil die konnten es halt gefühlt für uns jetzt am besten und es hat auch perfekt gepasst. Genauso wie die Zusammenarbeit mit euch dann. Wir haben uns dann gesagt, wer könnte uns in dem Projekt am weitesten bringen? Wer kann so ein Projekt verstehen in dem kompletten Umfang, aber wer bringt auch die Ruhe mit rein, nicht durchzudrehen, wenn wir 10 Tage vorher noch ein offenes Slot haben, weil er sagt, Leute, kriegen wir schon hin. Also ich weiß ja, mit wem ich da sprechen muss. Und das war so ein bisschen dieses, okay, klar, könntest du dir wahrscheinlich auch jemanden suchen, der die Ein-Mann-Event-Agentur ist oder das ganz junge Startup, das irgendwo sitzt und sagt, wir machen den Superpreis und wir machen es mit euch und wir sind total crazy und wild. Weiß ich nicht. Dann denke ich mir, dann kommen wir unserem eigenen Versprechen der Qualität Made by Carmen dann auch nicht mehr nah genug dran, weil wir dann auch nicht garantieren können, dass es dann so ist. Also da sind dann so, wir sind unangenehm, aber wir suchen uns auch Leute, die das dann auch aushalten können.
Du hast ja mit deiner Frau gemeinsam auch CreatorInnen im Management, im Netzwerk. Mhm. Wir arbeiten viel zusammen, auch für Kooperationen mit Marken zusammen. Was sind so deine Tipps vielleicht auch nochmal an Marken, gerade vielleicht auch in dem Family-Kosmos, denn ihr habt ja viele auch Mamis im Netzwerk bei euch. Was sind deine Tipps an Brands im Umgang mit FamilieninfluencerInnen für Kooperationen?
Ja, natürlich eine gewisse Flexibilität mit einplanen. Mhm. Also am echten Leben orientieren, weil ich glaube, dass auch wenn wir natürlich versuchen, die bestmögliche Professionalität mit einzubringen und zu gucken, dass halt Creatorinnen verstehen, hey, ne, also da hängt jetzt noch ganz viel dran und das ist nicht nur, ich sag jetzt mal die Story ab und das ist es dann, sondern wir versuchen auch immer dafür zu sensibilisieren, was bedeutet denn so eine Absage? Mhm. Dahinter steht dann eine Agentur, die einen Contentplan erstellt hat, die genau wissen, heute kommt der Content von dir, morgen kommt eine andere Creatorin, die können dann nicht einfach shiften, da muss dann auch ein Anruf wieder und eine Mail getätigt werden, gucken, kann die jetzt dann heute spontan und du morgen. Wenn du ein Warenprodukt hast, stehen wahrscheinlich sogar auf den Tag im Lager Leute, die warten, dass jetzt irgendwie der große Schub kommt und deswegen müssen wir halt 2 Leute mehr haben, die jetzt alles verpacken. Das heißt, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Das versuchen wir nicht nur dann eben auf der Seite der Brands, die wissen das, sondern auch bei unseren Creatoren schon anzufangen und zu sagen, Leute, überlegt euch gut, wenn ich verstehe, ihr seid Familie und wir haben alle Verständnis dafür, ein Kind kann krank sein und irgendwie die Kita fällt aus und was auch immer, aber es wäre toll, wenn ihr eine Option 1a habt, eine Option 1b und wir gucken, können wir alles ausschöpfen und wenn es dann nicht geht, dann einfach Verständnis haben, weil darum arbeiten wir mit Familieninfluencern und deswegen sind sie von der Community auch so geschätzt, weil man weiß, dass es da ganz wenig gibt, was nicht, was planbar ist, weil die wissen, dass das einfach echt ist und wenn das die nach Gefühl, weil das ist das Leben als Elternteil, also das musst du ja auch lernen, du kannst die tollsten Pläne haben und dann kommt dein Kind und dann denkst du dir, das war's mit Fußball heute Abend, ja. Da ist nichts mit Fußball heute Abend. Heute Abend ist Kind ins Bett bringen, daneben liegen bleiben und aufpassen, dass die gut schläft, weil die ist halt krank.
Ja, ich glaube, gerade das ist auch etwas, was wir als Agentur gelernt haben, dass wenn wir mit FamilieninfluencerInnen zusammenzuarbeiten, das auch einzuplanen, also mehr Vorlaufzeit auch zu planen, gegebenenfalls auch nochmal einen Plan B der Veröffentlichung und Co. einzuplanen, weil du kannst es einfach nicht bis aufs Letzte und 100%ig durchtakten. Und die Vorlaufzeit, glaube ich, auch dann zu haben und eine größere Vorlaufzeit zu haben, ist, glaube ich, so das Nonplusultra dahingehend, weil man ja einfach auch weiß und genau deswegen buche ich ja den Creator oder die CreatorIn. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, also wenn man das planen kann, wenn es Flexibilität gibt, dann ist das schon echt ein Vorteil. Ja.
Euer Management ist ja klein, aber fein, würde ich sagen. Also ihr fokussiert euch nicht auf Massen von CreatorInnen, sondern die Ausgewählten. Ihr habt aber auch im Management, würde ich jetzt mal behaupten, viele Leute, die auch so ein bisschen zum Friend Circle gehören. Also ihr managt ja auch deine Schwägerin etc. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit Freunden und Familie? Wir haben das schon mal gesprochen in eurem privaten Umfeld zwischen dir und Carmen. Aber wie ist das in so einem breiteren geschäftlichen Kontext? Würdest du sagen, dass das eigentlich auch so ein bisschen der Hack oder die Secret Sauce ist? Also manchmal Geschäftsbeziehungen im Rahmen des Managements auch ein bisschen in eine positive, privatere Beziehung umzumünzen?
Boah, also da würde ich fast sagen, das ist eher ein Nachteil. Ja. Also das ist tatsächlich eher der Nachteil und wir haben uns damals für Some Friends entschieden und haben gesagt, naja, aber es bedeutet nicht, dass jetzt nur Friends bei uns irgendwie anfangen können, aber klar, das hat irgendwie unser Leben so mit sich gebracht, dass plötzlich Heike, die als unsere Kinderpädagogin bei uns quasi mich und Carmen selbst betreut hat, als wir zum ersten Mal Eltern wurden und darüber dann Reichweite aufgebaut hat und dann kommt so jemand, der dir sehr nahe steht, plötzlich und sagt, ich habe jetzt so eine große Reichweite, aber was mache ich jetzt damit? Und dann sagst du, wir können dich unterstützen. Das gleiche mit Carmens bester Freundin, Alina, Kindheitsfreundin, die dann irgendwie bei uns Menschen ist, Laura, meine Schwägerin. Das sind natürlich irgendwie, man muss mal sagen, so Abstrahleffekte, die dann auch passieren, wenn du eben sehr großer Teil von uns, unserem Leben bist, dass Leute sagen, cool, ich hole mir noch das Plus-Abo, ich gucke mir noch, was so der Rest, dann wird es ja eine runde Geschichte, dann sehe ich irgendwie, die waren irgendwie zusammen im Urlaub und dann kann ich die aus Lauras Sicht und keine Ahnung, das ist ja auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis vom Talk, dieses so, die Leute wollen halt aus allen verschiedenen Perspektiven das dann auch sehen und folgen den Leuten dann und dadurch kriegen die auch Reichweite. Es ist aber deshalb auch oft ein Nachteil, weil wir schon die Definition von Freundschaft und Friends für uns erstmal finden mussten und sagen müssen, es gibt halt Berufsfriends. Also die schätze ich sehr, wir haben denselben und mit denen verbringe ich teilweise mehr Zeit auch, als ich mit meinen privaten Freunden mache. Aber Freunde habe ich 4 und Friends habe ich viele, mit denen die kommen meinen Storys vor, aber ich bin denen auch nicht böse, wenn die irgendwann wieder gehen, weil wir halt über eine berufliche Gemeinsamkeit kommen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt, aber wahrscheinlich teilweise mehr.
Zu viel,
oder? Wahrscheinlich, also deswegen ist so, man baut ja auch Freundschaften auf der Arbeit auf.
Total,
so
voll,
und man hat eine Beziehung zu denen, aber überleg dich dann bei den großen Festen, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder ein runder Geburtstag, vermische ich das jetzt, genau.
Ja, voll.
Klar. So ist das jetzt, also weil eigentlich denke ich mir, ja, ist doch weird, eigentlich verbringe ich mit der Person mehr Zeit als mit meiner eigenen Partnerin, als mit irgendwem, die weiß super viel über mich, die kriegt alles mit und ich teile ja auch zum Beispiel mit der, aber wenn es dann wirklich privat wird, überlege ich mir das nochmal, ob ich die jetzt irgendwie einlade, weil ich will das ja auch nicht vermischen und irgendwie meine Freunde von zu Hause, die kennen die ja auch gar nicht und das ist bei uns Influencern und genau Creatorn so. Auch so.
Ja.
Es ist teilweise noch unausgesprochen, aber man hat das Gefühl, ja gut, wir sind halt Berufsfreunde, weil wir auf so vielen Events, wir haben die tollsten Dinge gemeinsam miterlebt. Wir waren auf dem Coachella und Co. Aber deswegen sind wir jetzt ja noch lange keine richtigen Freunde. Mhm. Das ist aber oft auch so, dass das natürlich von der Community missverstanden wird.
Nicht so richtig
gesehen. Es ist ja auch, dass es auch ein bisschen damit gespielt wird, dass das natürlich die Leute selbst für sich nicht definieren und die Freundschaften oder Friendschaften dann auch irgendwie großartig ausgelebt werden und wenn es dann endet, ist es meistens so stumm, weil keiner spricht darüber, warum das jetzt eigentlich so ist und wieso hat man denn jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr und dann denkt man sich manchmal, ja, weil sich halt bestimmte Dinge verändert haben, also ich kann halt ganz konkret sagen, ich hatte, bevor ich Storm Friends gegründet hatte, ein anderes Management, da waren wir mit 13 anderen Creatoren, die haben jetzt alle ihre eigenen Managements, deswegen sind wir nicht mehr geschlossen auf allen Events unterwegs, weil wir das nicht mehr als Stabsstelle organisieren können. Dementsprechend weiß ich teilweise gar nicht mehr, sind die da. Dementsprechend spricht man dann auch nicht mehr davor und sagt, hey, wir gehen ja da zusammen hin. Das heißt, da bricht auf einmal so ein beruflicher Kontakt einfach weg und dadurch werden dann auch so diese privaten Dinge auf einmal weniger. Und nach einem Jahr merkt man, ja shit, haben wir uns gar nicht mehr gesehen jetzt so oft. Das ist halt genauso wie wenn man den Arbeitskollegen, der dann kündigt und man sagt, aber wir treffen uns privat mal ein Bierchen und so.
Ja.
Dann merkt man nach einem Jahr, haben wir nie gemacht. Wir haben ab und zu mal auf LinkedIn geschrieben, aber nie wieder irgendwie großartig was gemacht.
Am Ende ist es einfach das Leben.
Das ist das Leben, ja. Aber ich glaube, wir wünschen uns alle, dass natürlich manchmal diese Romantisierung, dass es dann doch anders ist. Also ich glaube, da ist auch ganz oft der Wunsch von ganz vielen da draußen, die dann zugucken, dass es da draußen dann auch irgendwie Freundschaften gibt, die so eng und die tollsten Dinge beruflich und privat miteinander erleben dürfen und dass es dann anders ist. Aber in der Regel.
Ja, und das ist ja auch total spannend und so ein bisschen, jeder steht auch auf so ein bisschen Gossip, ne? Also wenn man dann irgendwie mitkriegt, okay, die hängen gar nicht mehr miteinander ab, die waren doch aber vorher in jeder Story zusammen, was ist da passiert? Mhm. Es ist ja schon auch spannend, dann als Community sich zu überlegen, was ist da los? So,
klar.
Aber ganz oft ist es wahrscheinlich einfach plain and simple, die Zeit hat das nicht mehr hergegeben. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen beruflich in eine andere Richtung orientiert und ist deswegen auch nicht mehr so oft zusammen.
Ja, ganz oft auch nicht. Und das kommt dann bei uns im Podcast. Der muss nie und immer hören.
Ja.
Nein, Quatsch. Also deswegen. Also,
hört den Podcast.
Klar, nein, ganz oft ist es das dann auch, aber nicht. Aber man muss ja auch mal sagen, so jetzt ist es ja auch das wieder nah am echten Leben. Also wenn ich mit meinem Freund bin, bin ich halt sehr gerne mit der Person unterwegs und wir zeigen es auch allen und haben tolle Zeit und gehen auf Konzerte. Und wenn man dann streitet, dann will man das ja auch nicht. Ja, man will ja auch nicht den öffentlichen Bitchfight. Also das will ja auch keiner. Und jetzt ist ja immer noch unser Job. Also ich möchte dann ja auch nicht hier sitzen und sagen, ach so, ja, da ist Folgendes vorgefallen, da war das und das und dann hat der geschrieben und ihre Antwort war halt richtig bitchy und dann habe ich das, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich erstmal cool für die Community und würde auch super Reichweite bringen. aber was resultiert daraus? Dann wird die andere Person antworten, den Bitch weiter öffnen, ja. Dann kommen da private Dinge, die ja. vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehören, mit noch vielleicht einer Menge Anschuldigungen und Lügen, die vielleicht auch so gar nicht stimmen. Am Ende kräht kein Hahn mehr nach, die beiden werden nicht mehr befreundet, aber wenn ihr da als Agentur sitzt und sagt, sollten wir die buchen, dann denkst du immer, oh, ich glaube, die beiden können wir nicht mehr zusammen aufs Event schicken, das geht nicht. Also die werden, und dann denkst du dir, aber das ist doch jetzt vielleicht in einem halben Jahr gar kein Thema mehr, die können schon wieder miteinander, aber bei euch steht noch in der Liste, die beiden gehen nicht zusammen. Funktioniert nicht. Ja. So, und dann denke ich mir mal so, dann lieber einfach Schnauze halten, nichts sagen und wenn irgendwann das so ist, dass man mal auf einem Event ist, einfach ignorieren und alles ist gut. Dann gehen wir jeder seinen Weg, beruflich und privat, ja, steigt ein Boxring, wenn er irgendwie klären müsst, aber ansonsten einfach ignorieren.
Zusammen ist eigentlich perfektes Stichwort. Also was ist zusammen? Viele Leute zusammen in einer kurzen Zeit. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist das TOC. Ja. wir dürfen seit letztem Jahr, wie auch schon eben erwähnt, mit den Kollegen von ZWZW Teil des TOC-Teams sein, was uns sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und auch wenn ihr manchmal nervt, dann sagen wir euch das auch vielleicht nicht immer direkt. Aber
House of Commerce, klar, ist ein Superprojekt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben auch die Freiheit und die Art und Weise gefunden, der Zusammenarbeit auch manchmal sagen, die Hand zu heben und sagen, halt, stopp, hier müssen wir nochmal drüber reden. Für alle, die das TOC noch nicht kennen, ja, wovon ich jetzt eigentlich nicht ausgehe, was ist das TOC, das House of Komuschka? Wie ist das entstanden? Vielleicht nochmal ganz kurz in deinen Worten.
Also das House of Komuschka ist, die einen würden sagen GNTM 2.0, also ein bisschen kam als Mini-Heidi, sucht quasi, aber wir suchen nicht die nächsten Top-Creatorinnen, sondern wir suchen nach aufstrebenden Talenten, die vielleicht nochmal den ein oder anderen Trick von uns oder Kniff und Know-how und Knowledge und Reichweite vertragen könnten, um da einfach zu supporten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, das House of Komuschka, das ist, was Carm eigentlich ist. Sie ist ein Mensch, der einfach unfassbar gern Menschen an die Hand nimmt und sie unterstützt, ohne was zurückzuverlangen. Weil darum geht es Carm da eben bei nicht. Und das ist, faktisch ist das House of Komuschka ein Ort, an dem wir uns treffen, 5 Tage lang, irgendwo, wunderschönes Haus muss es meistens sein. Das ist auch ein Painpunkt, damit nerven wir dann immer, weil wir uns auch immer steigern wollen.
Ja.
Also ein wunderschönes Haus, wo sich dann 10 Creator für 5 Tage einschließen und alles lernen über die Branche, was sie zu dem Zeitpunkt jetzt wissen sollten, nämlich wie mache ich Kooperationen richtig, was sollte ich über Steuern vielleicht auch wissen, ohne dass ich jetzt meinen Steuerberater gefragt hätte, aber was hat Carmen gelernt und welche Brands sind da, die dann auch irgendwie Kampagnen verlosen, also wirklich so einen Kickstart in die Karriere geben. Und die lassen wir danach auch wieder los und sind dann aber ganz stolz, ein Jahr später drauf zu gucken und sagen, wow, die hat jetzt 300.000 Follower, die ist damals irgendwie mit 20.000 zu uns gekommen. Wie krass ist das denn? Und ja, das ist Haus Komuschka und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen.
6. Edition dieses Jahr, du hast schon gesagt. Ein wunderschönes Haus an einem wunderschönen Ort.
Mhm.
Willst du schon was spoilern für die Leute, die es brennend interessiert, was passieren wird?
Ja, also ich natürlich, ein bisschen was kann ich spoilern. Also es wird warm, das ist ja auch mal eine Frage, wird es warm oder kalt? Es wird warm. Und wer so ein bisschen vermuten will, wo es hingeht, wir haben unser Logo von dem The House of Komuschka-Kanal auf Instagram geändert in Farben, die relativ gut vermuten lassen, wo es hingeht, weil die Farbe schon für etwas steht, was in dieser Region sehr bekannt ist. Also wer da mal ein bisschen guessen will, guckt mal unter dem Posting, da haben auch schon einige gerätselt, das könnt ihr mal probieren. Und es wird sommerlich, also wird es auch irgendwo um den Juni, Juli herum passieren.
Ja, cool. Ich melde mich auf jeden Fall an. Ich muss an der Stelle sagen, ich weiß, wo es hingeht. Ja. Und ich
dachte schon, du bist doch eh dabei.
Ja, ich hoffe, ich bin dabei. Ja, ja, ja. Also, mich hat noch keiner eingeladen, aber zur Not komme ich auch ohne.
Ja, wir hatten ja in der letzten Staffel erstmal Männer dabei. Also Martin, deswegen du würdest die Altersgrenze vielleicht nach oben schrauben, aber... Ja.
Aber das wäre doch auch mal vielleicht was Neues und Spannendes.
Ja, ich sehe das ja auch kommen. Die Silverfluencer, die ältere Generation, auch die... Kommt immer mehr.
Meine Chance.
Gott, stell dir das vor, wir bringen dann irgendwann nochmal The House of Komuschka für die Best Ager raus.
Das ist jetzt hier quasi, also ich weiß nicht,
oder in so einem Altersheim.
Ob ihr es schon gesehen habt, es kommt jetzt bald, ich bin ja ein riesen Trash-Fan, es kommt bald The Golden Bachelor.
Ja, natürlich, so. Weiß ich das.
Ich habe das schon in den USA gesehen, dachte mega. Und dann, wie find geil ist das denn? Also werden wir aber ja auch daraus resultierend wieder Personen wahrscheinlich mit einer Social-Media-Reichweite haben, die halt im Best-Age-Alter sind.
Ja.
Martin, nicht so nachdenken, du bist nicht im Best-Age-Alter. Ich
noch glaub, nicht,
so alt, genau,
knapp
davor. Halt die grauen Haare lassen.
Wenn du
Carmen
alt machst als OG, dann
muss ich auch selbst.
Auch genau, wir sind alle so ein bisschen OGs, aber deswegen, mal gucken, was da spannend kommt. Vielleicht haben wir wirklich demnächst mal die erste deutlich ältere Person dabei.
Niklas, danke, dass du da gewesen bist. Eine Frage, die im Endeffekt allen nochmal auf der Seele brennt. Grundsätzlich auch diese Liebe und Affinität haben wir auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Und ich glaube, wir teilen diese Liebe auch so ein bisschen. Ja. Bei mir sieht man es, bei dir glücklicherweise gut für dich, nicht so stark. Bei mich würde interessieren, der beste Burgerladen auf der Welt für dich ist... Oh,
auf der Welt, das ist gut, dass du das fragst. Puh, weil Deutschland ist immer ein hartes
Pflaster. Ich wollte jetzt nicht die Kollegen in Deutschland in Verlegenheit bringen, sondern...
Ja,
auf
das
der Welt.
Ist, das wird mich oft, also oft ist schon die unfairste Frage, wo ist denn der beste Burgerladen in Köln? Und da denke ich mir so, der muss noch kommen. Also irgendwie so richtig hat er, gibt es ihn nicht. Ich liebe Eugel auch immer wieder damit, ihn selber
du,
zu machen.
Ja,
ja,
ja. Du wirst das machen.
Ich würde es irgendwann wahrscheinlich selber machen wollen, weil irgendwie kommt er noch nicht. Aber man hat das Gefühl, naja. Ja, also man muss dazu sagen, es wird immer da draußen einen geben, den ich noch nicht getestet habe und der vielleicht gerade besser
Ticken
ist.
Besser.
Also es gibt dann wieder die... Und es gibt natürlich auch immer diejenigen, die, das ist tagesformabhängig, also auch, das ist ja ein Burger, ist ja ein Produkt, das kannst du mal, machst du in 10 Minuten und mal machst du den in 2 Minuten und einmal schmeckt er super geil und einmal nicht. Das heißt, ich habe wirklich schon Läden empfohlen, da haben Leute gesagt, war eine 10 von 10, also wo war das eine 10 von 10, der war maximal 6 von 10. Ich so, schicken wir das Foto von dem Burger, ja gut, verstehe ich. Mein Herz hängt aber am 7th Street Burger in New York, weil das war so für mich so der, da habe ich ganz viel Story mit. Ich weiß, wir waren in New York, wir wollten eigentlich schon längst wegfahren. Ich hatte schon, das war so, da hat dieses Burger-Test noch angefangen, weil wir waren eigentlich auf einem Trip mit Moulin Rouge. Die hatten uns eingeladen fürs Musical, also kamen und ich bin immer plus eins. Darf immer dann da mitreisen und habe dann gesagt, ja gut, aber dann testen wir hier Burger und habe wirklich 5 Burger an einem Tag gegessen. Und da haben die Leute mir auch gesagt, kannst du doch nicht machen. Aber ich habe wirklich 5 an einem Tag gegessen. Und der 5., ich hatte schon gar keinen Hunger mehr, aber der war wirklich dann der Beste, weil ich kam, wollte auch schon gar nicht mehr hinfahren. Und die hat gesagt, ich will nicht mehr. Und ich habe gesagt, doch, das müssen wir noch machen. Die machten leider aber erst um 17 Uhr auf. Und dann war ich da und das war wirklich dann, ich habe da reingebissen und wusste, ich bin gerade im Burgerhimmel und das ist es. Und ich träume auch immer wieder davon, da mal wieder hinzufliegen. Also 7th Street Burger, New York, wenn ihr da seid, bringt ihn mir gern mit.
Okay.
Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Danke für den Tipp auf jeden Fall.
Ja, danke. Ey, das heißt vielleicht dann ja dass die 7. Edition des Talks im Endeffekt in New York, um auch mal diesen Wunsch wieder zu erfüllen.
Auf jeden Fall. Das wär ein Traum. Aber ich glaube da, wo es jetzt hingeht im nächsten Mal, da gibt es nicht die besten Burger, aber da gibt es sehr gute, naja, ich hab Christina schon hingeschickt bei der Besichtigung, weil es einen weltberühmten, ist es ein Baguette-Laden? Naja, ich weiß es nicht so genau. Es ist auf jeden Fall auf TikTok weltberühmt. Der Laden hat über 20.000 Rezensionen.
Ja.
Und sie haben es gegessen und sie haben...
Ich weiß, worüber du sprichst. Ja. Und wenn wir gleich off-Camera und off-Mic sind, verrate ich dir ein sehr anderes großes Highlight dort in der Gegend. Aber das würde auch zu viel spoilern. deshalb danke für deine Zeit. Danke für die Insights. Danke, dass du einiges mit uns geteilt hast. Vielleicht das nächste Wiedersehen dann live vor Ort im Talk.
Ich hoffe.
Let's see.
Uns.
Und danke, Niklas, und bis bald.
Gerne, gerne.
Danke.
Bis demnächst.